Guten Tag und ein schniekes Willkommen zum Podcast Digitale Jugendarbeit. Hier tauchen wir mit ExpertInnen in die Welt der digitalen Jugendarbeit ein.
Gemeinsam besprechen wir die Chancen und Herausforderungen der digitalen Zukunft und plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Wir, das sind übrigens
Tom,
Erik,
Dasha
und Jos.
Zusammen arbeiten wir bei der gemeinnützigen Jugendforschungsorganisation Youth Policy Labs im Projekt Freiraum Digitalisierung.
Dort entwickeln wir gemeinsam mit 5 Partnerinnenorganisationen ein kostenloses modulares Trainingsprogramm für Digitalität und Jugendarbeit. Dieses publizieren wir Stück für Stück auf unserer Webseite digitalejugendarbeit.de.
Wir wünschen dir viel Freude beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zur Podcast-Folge über Digitalität und Jugendarbeit. Wir sind Friedemann und Jos und leiten euch heute durch die Welt der digitalen Jugendarbeit. Die aufmerksamen unter euch ZuhörerInnen haben vielleicht schon festgestellt, dass der Name Friedemann als Moderation nicht im Intro auftaucht. Das liegt daran, dass wir ihn uns heute als Gast-Co-Moderation eingeladen haben. Friedemann war allerdings schon in der Geburtsstunde von DJA, also digitaler Jugendarbeit, dabei und hat die Module, die wir in diesem Podcast besprechen, mitentwickelt. Er ist also schon alter Hase.
Das kann man so sagen. Ich freue mich jedenfalls, dabei zu sein. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Gäste haben, mit denen wir über Digitalität und Jugendarbeit sprechen werden, nämlich Matt und Fee von Creative Gaming. Herzlich willkommen.
Schön, dass ihr da seid.
Hey, danke.
Dankeschön. Bevor wir dann auch richtig in die Materie eintauchen, würden wir euch gerne einmal unseren ZuhörerInnen vorstellen. Wollen wir mit dir, Matt, anfangen? Was machst du so und was ist so dein Bezug zu Jugendarbeit oder sogar digitaler Jugendarbeit?
Was mache ich so? Ich beschreibe das gerne als spielerischer Interaktionsdesigner. Das ist so das, was mich so ein bisschen mit antreibt. Habe ich schon sehr lang verfolgt, bin da im Studium, habe ich Interaktionsdesign studiert, bin da sehr schnell auf verschiedene Gruppen gestoßen, die ein ähnliches Interesse daran haben, spielerische Interaktionen in verschiedensten Kontexten umzusetzen. Das war zum einen die Initiative Creative Gaming, da erzählen wir bestimmt gleich noch ein bisschen was dazu. Sind aber auch andere Initiativen wie das Amaze, das ist ein großes Festival hier in Berlin, wo es eher um Kunst und Spiele zusammengeht. Oder Gamestorm, wo wir Kultur und Spiele verbinden mit Nacherzählwettbewerben, die durch Deutschland touren, wo man 10 Minuten lang Geschichten aus einem Spiel erzählt oder Escape Rooms, die mobil sind. Ich mache noch die Code Week, wo es eher so um Digitalisierung und wirklich Lernen mit Code umzugehen geht, an vielen Schulen, Einrichtungen. Und ansonsten mache ich so kleine Extra-Projekte, die mir einfach nur so Spaß machen, die manchmal ein bisschen in so einem wissenschaftlichen Kontext drin liegen, wie App-Prototypen bauen für nachhaltige Konzepte in, weiß nicht, Südamerika oder so. Das wandelt sich mal ein bisschen. Aber letztlich, genau, ich habe halt sehr viel Spaß an Spielen und die in anderen Kontexten einzusetzen.
Voll cool. Klingt mega spannend.
Sehr, sehr spannend. Fee, magst du uns kurz erzählen, was dich mit Jugendarbeit und Digitalem verbindet? Und vielleicht erzählst du uns auch schon ein bisschen über Creative Gaming und was das so ist.
Ja, ich bin Fee. Ich bin jetzt seit 4 Jahren bei Creative Gaming dabei und mache seitdem eher so ein bisschen, mache schulische Jugendarbeit, aber auch außerschulische Jugendarbeit. Das ist so ein bisschen eine Kombination. Und wenn ich so ein bisschen zurückblicke, dann ergibt es total Sinn, dass ich eben in der Medienjugendarbeit gelandet bin, auch wenn ich das früher nie im Leben gedacht hätte. Genau, also es hat angefangen bei Pfadfindern und ist dann bei der Jugendmedienarbeit dann irgendwie irgendwann gelandet. Es ergibt einfach total Sinn, weil ich mich auch wahnsinnig für Spiele interessiere und für Game Design und kann jetzt eben auch so ein bisschen diese Begeisterung für Spiele an Jugendliche weitergeben, was total toll ist.
Sehr cool, klingt sehr spannend. In 3 Sätzen, was ist Creative Gaming für Leute, die das nicht kennen?
Die Initiative Creative Gaming, die setzt sich ein einfach für einen spielerischen Umgang mit Spielen im Prinzip. Es geht ganz viel darum, Regeln zu brechen, weil ein Spiel, das hat ja Regeln. Und die Regeln sind total wichtig. Solange, bis sie es eben nicht sind. Weil man anfängt, was Neues aus dem Spiel zu machen. Also es geht so ein bisschen darum, dass wir in so ganz praktischen Angeboten, also vor allem Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, die in der Jugendarbeit aktiv sind, dann eben so ein bisschen zeigen, welchen Regeln folgen wir eigentlich in Spielen, welche offensichtlichen Regeln, welche Regeln sind vielleicht nicht so offensichtlich und dann lass uns die doch mal brechen.
Klingt sehr spannend. Also ihr richtet euch an Fachkräfte, aber auch arbeitet direkt auch mit jungen Menschen zusammen.
Genau, also es gibt Workshop-Angebote, es gibt zum Beispiel auch einen Game-Design-Kurs an Schulen, den ich jetzt seit 4 Jahren mache. Und es gibt aber auch Fortbildungen für Fachkräfte in der Jugendarbeit.
Genau, wir sind eigentlich das ganze Jahr über aktiv und gehen an unterschiedlichste Einrichtungen, werden auch manchmal zu Veranstaltungen dazu geholt. Auf der Ideenexpo dieses Jahr zum Beispiel wieder ist ein riesiger Stand, wo wir 2 Wochen lang eine gigantische Ausstellung hinbauen und einfach Jugendlichen zeigen, was man auch so jobtechnisch vielleicht nochmal mit Spielen machen kann, ohne dass man halt direkt in der Spieleindustrie landet. Also wie sieht vielleicht so ein künstlerisch-kreativer Umgang halt damit noch aus? Und wir veranstalten auch selbst einmal im Jahr ein riesiges Festival, wo all diese Sachen zusammenkommen, sowohl die Multiplikatoren als auch Kinder, Jugendliche, Künstlerinnen, PolitikerInnen.
Sehr, sehr cool.
Ich bin auf jeden Fall hooked.
Ich bin auch hooked und ich glaube, wir haben die richtigen Leute eingeladen für das, was wir heute vorhaben.
Finde ich auch.
Nämlich, wir beschäftigen uns mit Modul 7 von unserem Curriculum für digitale Jugendarbeit. Das Modul trägt den Namen Digitalität und Jugendarbeit. Und da drin haben wir 4 Kompetenzen identifiziert, die wir bearbeiten. Die erste ist Definition und Handlungsfelder digitaler Jugendarbeit. Die zweite ist digitale Welten junger Menschen kennen und verstehen. Die dritte Kompetenz ist Werte, Prinzipien und Methoden der digitalen Jugendarbeit und die vierte digitale Jugendarbeit strategisch planen. Und so ein bisschen die Idee für den Podcast heute ist, diese Kompetenzen als Aufhänger zu nehmen und die anzudiskutieren und quasi diese Kompetenzen strukturieren so ein bisschen unseren Podcast heute. Und damit, Jos, over to you.
Danke, Friedemann. Genau, starten wir einfach mal direkt mit der ersten Kompetenz, die den fantastischen, catchy Titel Definition und Handlungsfelder der digitalen Jugendarbeit trägt. Wie der Titel schon so ein bisschen verrät, geht es in der Kompetenz hauptsächlich darum, den Begriff der digitalen Jugendarbeit klarer fassen zu können. Und auch so ein bisschen herauszukristallisieren, was das dann im eigenen Arbeitsumfeld überhaupt bedeutet. Genau, um hier mal so ein bisschen Kontext zu geben, also auch für unsere ZuhörerInnen, der Begriff der digitalen Jugendarbeit ist eigentlich ein Begriff, der aus dem europäischen Kontext kommt, ursprünglich aus den EU-Strategien. Genau, hier hatte nämlich mal auch eine EU-ExpertInnengruppe der Europäischen Kommission eben eine Empfehlung für eine Definition digitaler Jugendarbeit erarbeitet. Aber in den jeweiligen nationalen Kontexten ist es oft nicht richtig übersetzt oder beziehungsweise wird der Begriff der digitalen Jugendarbeit in der Praxis meist nicht so verwendet. Und deswegen würden wir gerne mit euch einmal so drüber sprechen. Und da frage ich euch auch einmal direkt, nutzt ihr denn den Begriff überhaupt? So digitale Jugendarbeit, beziehungsweise, also wenn nicht, dann welchen Begriff benutzt ihr in eurer Praxis?
Das ist eine spannende Frage dann immer. Ich bin auch kurz drüber gestolpert und habe dann aber gesehen, dass es halt auch so unterschiedliche Wortlaute dafür gibt, so digitale Bildung. Ich glaube, das ist das, was bei uns häufiger rumschwirrt, aber die Unschärfe ist da genauso drin. Und ich glaube, das ist auch oft so ein deutsches Ding so ein bisschen, weil wir alles, was Digitalisierung angeht, so verschlafen haben, dass wir einfach so weit hinten dran sind, dass halt alles, was halt irgendwie in irgendeiner Art mit Digitalisierung zu tun hat, automatisch da schon reinfällt in dieses Muster. Und das macht es mitunter ein wenig kompliziert zu beschreiben, was wir da eigentlich tun. Und wir tun das ja schon seit 17 Jahren, sind jetzt, glaube ich. Wow, genau. Es fühlt sich immer noch so an, als stünde man so am Anfang. Also deswegen ist es immer ganz gut zu erklären, was damit eigentlich gemeint ist. Oder wie ist das an der Schule, wenn man da sagt, digital? Sagst du, du machst digitale Bildung da mit dem Kurs?
Ja, aber ich glaube, an Schulen ist es oft eher auch so ein bisschen das Ding Medienkompetenz, ist da so ein bisschen der Schlüsselbegriff. Ja, wir müssen den SchülerInnen Medienkompetenz beibringen, ist da so der Satz, der meistens fällt.
Ja.
Aber ja, es gibt dann auch, also Digitales ist auch dann so, ich glaube, Digitales, Digitalisierung ist dann eher das, was benutzt wird, wenn versucht wird, Technik für die Schule zu bekommen oder da versucht wird, da ein bisschen was zu entwickeln. Aber ich glaube, für die Konzepte selbst, das wird meistens eher von Medienbildung gesprochen.
Mhm. Ja, genau. Also ich glaube, man auf den Veranstaltungen, denen ich mal war, wo es auch so um digitale Bildung direkt ging, wo das so groß draufgeschrieben wurde, so Konferenzen für Schulen, also wenn wir bei Schulen jetzt direkt bleiben, ist halt oft so, ja, da gibt es jetzt halt eine iPad-App oder sowas irgendwie, statt halt das richtige Buch. Und das finde ich, das ist halt nur so diese eine kleine Dimension, dass man halt die Arbeit, die man bisher schon macht, einfach ins Digitale überträgt und aber sich halt null Gedanken darum macht, was da eigentlich noch so drin passieren könnte. Irgendwie, was macht man jetzt eigentlich damit, wenn man, ja, genau. Und das Dritte ist halt so dieses Auseinandersetzen mit Themen irgendwie, die halt sich im Digitalen beschäftigen. Und ich glaube, ich nehme einfach mal das Beispiel, das allererste Projekt, was wir so gemacht haben, also als wir uns gegründet haben, war halt genau zur Killerspiel-Debatte damals, wo es hieß, wenn man Spiele spielt, dann wird man süchtig und man schießt dann rum und solche Sachen. Und wir wollten so ein bisschen aufzeigen, nee, das kann man schon aufbrechen, man kann da auch positiv mitarbeiten, vor allen Dingen kreativ. Und das Projekt, was wir gemacht haben, nannte sich Ballett, Tanz und Ballerspiel. Und wir sind halt in ein klassisches Ballerspiel gegangen. Urban Terror hieß das, glaube ich. Das ist so ähnlich wie Counter-Strike. Ne? Normalerweise zwei Mini-Armee-Fraktionen irgendwie so sind auf einer Karte und müssen sich halt gegenseitig abschießen. Wir haben aber gesagt, nee, machen wir nicht. Wir tanzen. Wir machen halt einen Battle-Tanz draus. Wer kriegt das hin, sich am besten da drin zu bewegen? Und dann bedeutet das halt, die Jugendlichen sitzen halt gemeinsam da und müssen in einem Raum überlegen, okay, wie kriegen wir das hin, dass unsere Figuren überhaupt im Takt gemeinsam zu einer Musik tanzen können. Und was man halt macht in diesem ganzen Projekt ist, man beschäftigt sich halt mit einem Medium, was schon da ist, aber in dem man halt drin ist in diesem Spiel, betrachtet das halt ganz anders, als es gedacht ist, sitzt im realen Raum noch zusammen, kommt zusammen und spricht darüber, hey, ach, sehr cool, diese Spiele, die muss man halt nicht so benutzen, wie sie sind. Man braucht halt die technischen Fähigkeiten dazu. Also auch wenn man das noch nie gemacht hat, wir spielen halt mit der digitalen Ebene, aber auch mit der analogen da ringsrum, mit dem ganzen Sozialkonstrukt. Es kommt ein Ergebnis bei raus nochmal. Und das ist so, was so digitale Jugendarbeit geht, finde ich ein ganz schönes Beispiel, weil es nimmt einfach super simpel etwas, was schon existiert, was bei den Jugendlichen vorhanden ist. Und wir drehen das halt einfach rum und machen was Neues damit. Und da braucht man halt nicht viele Ressourcen ringsrum eigentlich.
Ja, voll gut. Dazu jetzt vielleicht, es klingt irgendwie so ein bisschen wie so eine Fangfrage. Würdet ihr denn den Unterschied sehen zwischen Jugendarbeit und digitaler Jugendarbeit oder Medienkompetenzarbeit oder digitaler Bildung, wie man das jetzt nun auch nennt? Und ja, vielleicht ist es auch ein bisschen eine Fangfrage.
Gibt es da einen Unterschied?
Ja, ich finde das auch schwierig zu trennen, weil es einfach inzwischen, wir leben in einer extrem digitalisierten Gesellschaft, es lässt sich kaum noch trennen und gerade auch bei den Jugendlichen ist halt die Freundschaften, also finden sehr viel auch im digitalen Raum statt und ihr Leben findet im digitalen Raum statt. Also ich finde es super schwierig, das zu trennen.
Ja. Das war die Antwort, die ich haben wollte.
Es sind ja auch die gleichen Methoden teilweise. Also und es ist halt immer die Frage, arbeitet man halt komplett im Digitalen mit den Jugendlichen oder arbeitet man mit digitalen Sachen mit den Jugendlichen? Ich fände es gefährlich, wenn man das tatsächlich probiert zu trennen und zu sagen, wir machen nur das eine und nur das andere und halt nicht darauf achtet, wie man es vermischt bekommt. Weil es ist ja schon vermischt.
Ja.
Darf ich eine extra Frage stellen, die nicht im Skript war? Denkt ihr, dass der Begriff digitale Jugendarbeit irgendwann überflüssig wird und wir einfach nur Jugendarbeit machen, weil quasi wir in einer digitalen Realität leben und nicht mehr so differenzieren zwischen analog und digital?
Ich glaub, dazu ist mir gerade auch schon so ein bisschen was im Kopf rumgeschwirrt. Ich glaube, dass es nicht die eine Jugendarbeit gibt, die sämtliche Bedürfnisse, die gefragt sind, irgendwie abdecken kann. Ich dachte mir jetzt gerade auch schon irgendwie so, wie gesagt, ich war früher Pfadfinderin und das ist auch so ein Ding mit Digitalität, weil eigentlich wurde da auch bewusst das Digitale so ein bisschen rausgelassen. Und ich finde, dass es vielleicht auch gut ist, da manchmal so ein bisschen zu trennen, wo gerade der Fokus liegt. Aber letztendlich ist es alles Jugendarbeit. Es sind halt nur unterschiedliche Schwerpunkte.
Ich finde, das ist auch eine Kommunikationsaufgabe. Also klar kann man einfach Jugendarbeit sagen, aber ich finde, wenn man so einen Begriff hat wie digitale Jugendarbeit und da sollte man sich mal drauf fokussieren, dann trägt das einfach dazu bei. Also um diese Entscheidung zu treffen, worauf man sich fokussiert, müsste man halt diesen ganzen Strauß aufmachen, um zu wissen, was es alles gibt. Also ich glaube, da fehlt halt dieser Visionshorizont dann so ein bisschen. Also wenn man einfach nur sagt, digitale Jugendarbeit ist halt, wir machen eine Chatgruppe auf und uns kann man jetzt halt im Chat anschreiben, statt halt irgendwie vorbeikommen, dann ist das halt sehr kurz. Und wenn man dann halt weiß, das kann aber auch das und das bedeuten, dann weiß man, da kann man hingehen und da sind wir halt noch gar nicht, um dann halt genau diese Entscheidung zu treffen, ob man sich da reinwagt oder ob man das ausblendet und sagt, nee, also wir wissen darum, aber wir wollen halt wirklich ein Kontrastprogramm dazu schaffen.
Ja, das ist, wenn ich jetzt hier mal so einen kurzen eine kleine Werbeeinheit einbringen darf, genau dazu haben wir auch eine Methode in unserem Curriculum, also genau zu diesem Bereich, wo es eben genau darum geht, sich einmal Gedanken zu machen, was zählen wir dazu, wie framen wir das oder und was davon wollen wir eigentlich wie benutzen?
Also ladet es runter von unserer Website und stöbert in diesen unzähligen Bildungsmaterialien, die es da zu entdecken gibt. Machen wir weiter mit dem nächsten Kompetenzbereich, nämlich digitale Welten als soziale Welten junger Menschen kennen. Eine sehr direkte, aber vielleicht doch komplizierte Einstiegsfrage. Warum ist es überhaupt wichtig, als JugendarbeiterInnen die digitale Lebensrealität von jungen Menschen zu kennen?
Warum ist das wichtig? Das klingt auch fast so nach so einer Fangfrage. Also Ich würde fast ketzerisch sagen, es ist gar nicht so wichtig, dass man die kennt, sondern es ist wichtig, dass man weiß, wie man damit arbeiten kann. Mhm. Also ich glaube, das ist die häufigste Frage, die wir ständig bekommen in allen Fortbildungen. Das ist so, man stellt irgendeine Methode vor und das so, ja, okay, aber woher soll man das wissen? Und muss ich jetzt anfangen, programmieren zu lernen? Und ne? Und das geht halt so schnell. Also gerade, wenn man sich KI anschaut, das auch so ein mega angefragtes Thema gerade. Das ist so, da passieren jede Woche irgendwelche neuen Erkenntnisse, Sachen. Und klar kann man da probieren, am Ball zu bleiben. Das ist jetzt halt erstmal auch nur eine technische Kompetenz. Dann halt auch noch zu verlangen, dass man sich auf der sozialen Schiene mit Jugendlichen, mit den Themen auskennt. Ich glaube, das ist halt einfach unmöglich, das geht gar nicht so richtig. Aber es wäre gut, den Raum einzuräumen für Jugendliche, genau diese Themen da halt einzubringen. Also Jugendliche ins Team zu holen, was auch immer man macht, so offen zu gestalten, dass die Jugendlichen selbst Dinge gestalten können. Mhm. Und darüber kriegt man das ja mit. Und dann ist, glaube ich, eher unser Job, dass wir die Sachen auffangen, komplexe Sachen weniger komplex machen und Genau.
Fee, wie übersetzt du die Lebensrealitäten junger Menschen in deine Arbeit?
Also was, ja, was so ein bisschen gerade bei diesen Game Design Workshops natürlich vorkommt, ist, dass viele Jugendliche spielen und also die verbringen einen Großteil ihrer Freizeit damit zu spielen. Und da ist es das einfach, also die fühlen sich da auch super abgeholt. Erstmal, wenn sie mit jemandem über ihre Spiele sprechen können überhaupt. Mhm. Das ist ein ganz großes Thema. Also auch, es ist auch total spannend, ihnen eben zuzuhören, wenn sie erzählen, was für Spiele sie gerade spielen, warum sie die gerade spielen. Und ihnen dann aber vielleicht auch zu versuchen, so ein bisschen Werkzeug an die Hand zu geben, dass sie solche Sachen auch formulieren können. Also wenn man am Anfang von so einem Workshop mal fragt, okay, warum macht dir dieses Spiel jetzt so viel Spaß? Keine Ahnung, es macht halt Spaß. Mhm. Und es ist halt auch total gut, da dann so ein bisschen Möglichkeit zu geben, dass sie das besser ausdrücken können, dass sie mehr darüber nachdenken können, okay, warum sind diese digitalen Spiele eigentlich so wichtig für mich? Mhm. Was finde ich darin?
Genau, Kids kommen an und sagen, sie spielen, aber was spielen sie da halt eigentlich? Und sie nehmen sich so als Expertin da drin wahr. Aber wenn man so ein bisschen tiefer nachfragt, dann ist da, sind es halt schon sehr krass konsumorientierte Sachen, die da passieren. Und denen überhaupt zu zeigen, dass sie Expertenwissen haben, das ist schon herausragend an sich, weil klar, genau, also in der Schule spricht man nicht drüber, im Elternhaus spricht man nicht drüber, aber die Kids untereinander halt auch nicht so sehr. Mhm. Da gibt es viele so soziale Geschichten. Ja. Kannst du vermutlich mehr erzählen.
Ja, mir ist gerade ein ganz konkretes Beispiel eingefallen, letztens von einer Schülerin, die am Anfang total unmotiviert war und nicht so wirklich was machen wollte. Und ich habe ihr dann so ein bisschen die Aufgabe gegeben, hey, okay, dann stell dir vor, keine Ahnung, deine Oma kommt auf dich zu und will anfangen, Fortnite zu spielen. Schreib doch mal eine Anleitung für sie. Und das hat sie dann, und auf einmal hat sie zwei Seiten zusammengeschrieben. Krass. Das war total cool. Und ich konnte das auch ein bisschen aus der Oma-Perspektive dann sozusagen lesen, weil ich keine Ahnung von Fortnite habe. Das war richtig gut.
Ja, mega. Ich finde, das ist voll das gute Beispiel, was sie gerade sagt, mit so, es ist halt immer noch Jugendarbeit. So, nur weil da jetzt auf einmal digitale Lebensrealitäten von Jugendlichen dazukommen, ist es nicht weniger Jugendarbeit. Ja, finde ich voll gut. Voll spannend.
Ja. Genau, und wenn die halt schon mal beim Austausch selbst da sind, ist man auch relativ schnell dabei, in Projekten dann starten zu können, wo es dann halt in die kreative Schiene geht. Und diese Vorstellung, dass man Spiele selbst machen kann, kommt denen halt gar nicht so. Ne? In der Schule lernt man, wenn es eine gute Schule ist, ja nicht nur auch Texte schreiben, sondern vielleicht auch mal ein bisschen, wie man Filme macht oder musiziert. Aber Spiele ist halt komplett außen vor. Das lernt man auch nirgendwo und das klingt halt mega technisch. Aber wir haben so viele Tools, mit denen man halt mit auch sehr jungen Kindern schon innerhalb von einer Stunde kleine Spiele entwickeln kann. Und das ist dann so, boah, das geht. Und plötzlich erweckt man eine richtig große Spanne an Sachen, wo sie sich ausdrücken können in dem Medium, was sie halt nur aus einer beobachtenden Sicht eigentlich kennen.
Ja, er gibt ihnen sozusagen eine Handlungsfähigkeit.
Genau.
Oder er zeigt ihnen ihre auf.
Ja.
Ja.
Welchen Tipp habt ihr für JugendarbeiterInnen, um up-to-date zu bleiben, was bei jungen Menschen digital gerade los ist?
Also erste Strategie, Fragen. Einfach mit denen reden im Prinzip. So was und was da halt vor allem auch wichtig ist, auch eine Offenheit gegenüber, was sie da erzählen. Weil ich glaube, viele Jugendliche machen halt die Erfahrung, dass sie Erwachsenen von ihren Interessen erzählen und die reagieren erstmal kritisch darauf. Und ich glaube, das führt super schnell dazu, dass sie dann halt zumachen und eben nichts mehr erzählen wollen. Hm. Und ich finde es da halt total wichtig, da vielleicht auch mal die eigene Meinung so einfach für sich zu behalten und eben noch weiter nachzufragen. Ah, okay, cool, warum? Was sind so deine Erfahrungen damit? Erzähl doch mal.
Ja, ich würde auch sagen, die Überschneidungen suchen vor allen Dingen dann in den Gesprächen. Also niemand würde halt, wenn irgendjemand ankommt und sagt, ja, ich lese gerne Bücher, dann so zu machen, ah ja, okay. Sondern würde halt vielleicht nachfragen, wer ist denn der Autor? Und das geht halt bei Spielen genauso gut. Also genau diese Überschneidung irgendwie, wer hat denn das Spiel gemacht irgendwie? Wie kommt das bei anderen Menschen an? Wird das vielleicht außerhalb des Spiels auch irgendwie gefeiert? Irgendwie, wer macht die Musik da dran und so? Ne? Da gibt es halt tausende Sachen irgendwie von Konzerten zu Fantexten, zu Bildern, die ringsrum entstehen. Und dann gibt es halt diese Überschneidungspunkte, auf die man sich draufsetzen kann, auch wenn man keine Ahnung von Spielen direkt hat. Mhm.
Sehr, sehr cool, sehr spannend. Ich glaube, wir könnten noch sehr lange darüber reden, aber wir haben noch mehr Kompetenzen, über die wir sprechen wollen.
Zum Beispiel die dritte Kompetenz, die nach der zweiten kommt. die Kompetenz heißt Werte, Prinzipien und Methoden der digitalen Jugendarbeit. Und darüber hatten wir, als wir über Kompetenz 1 gesprochen hatten, hatten wir das auch so ein bisschen schon festgestellt, dass digitale Jugendarbeit eher ein integraler Bestandteil der Jugendarbeit ist und deswegen auch eher auf den Prinzipien und Werten der Jugendarbeit basieren sollte. Und genau darum geht es in der Kompetenz 7.3. Und ich starte mal direkt mit einer Frage an euch. Was sind denn so Werte und Prinzipien der Jugendarbeit? Also was sind für euch eure Werte und Prinzipien der Jugendarbeit?
Genau, also wir haben für uns selbst natürlich so ein paar Prinzipien, die wir anlegen. Ich weiß nicht, ob man das so hochskalieren kann, dass wir das so für die gesamte Jugendarbeit dann so erzählen können. Aber was wir in unserer Arbeit immer wichtig finden, ist, dass sie ergebnisoffen ist. Also wir mit allem, was wir mit Jugendlichen machen, da wird es nicht eine Anleitung von mach A, mach B, dann landest du bei C geben, sondern wir gucken halt, dass wir irgendeinen Rahmen aufmachen, in dem die Jugendlichen sich halt selbstständig ausdrücken können. So, das ist halt relativ wichtig und ich glaube, das Zweite da drin ist der Austausch, den die Kids dann noch mit haben sollen. Also eigentlich ist das Ziel von all unseren Arbeiten auch mit, dass Jugendliche nie allein an irgendwas arbeiten, sondern irgendwie themengebunden, da soll irgendwie eine Meinung drinstecken und die Meinung muss dann halt gegenseitig abgeglichen werden, wenn sie damit arbeiten. Ich glaube so, dass Austausch, kritische Mediennutzung und ergebnisoffen sind so unsere drei großen Prinzipien. Wir haben eigentlich fünf, aber drei reicht jetzt für hier.
Ja, was ich auch noch wichtig finde, ist eine Inklusivität, auch wenn das je nachdem, wo man sich bewegt, auch unfassbar schwierig ist. Also es ist halt natürlich es gibt unterschiedliche Voraussetzungen, die Jugendlichen einfach mitbringen. Und es wäre natürlich idealerweise, schafft man es halt, alle irgendwie einzubinden. Jetzt völlig egal, welchen Hintergrund sie haben, völlig egal, auch welche technischen Voraussetzungen sie irgendwie haben, welche Vorkenntnisse und so weiter. Genau, das ist auch noch irgendwie ein Punkt, den ich super wichtig finde, den man eigentlich immer mitdenken sollte, meiner Meinung nach.
Voll wichtige Werte. Und wenn ich jetzt so ein bisschen wieder auf den Kontext von so digitalen Medien gehe und eben auch von digitaler Jugendarbeit, welche Werte, also ihr meintet schon, dass es sich schwer trennen lässt, aber gibt es so Werte, die sich leichter von allgemeiner Jugendarbeit und digitaler Jugendarbeit, wenn wir das kurz getrennt betrachten würden, die sich leichter übersetzen lassen und welche, bei denen es vielleicht eher Hürden oder Schwierigkeiten zu überwinden gilt. Genau.
Ich denke, genau dieses Zusammenarbeiten ist ein Punkt, der, wenn man digitale Sachen mitdenkt, der spannendste ist. Also wo findet das Zusammenarbeiten statt? Ist das in einem digitalen Raum? Sitzen wir alle gemeinsam? Wie gehen wir miteinander um? Weil es gibt ja dann also ganz praktisch, man sitzt wirklich an einem Tisch mit mehreren Leuten, alle haben Rechner vor sich, alle bewegen sich in der gleichen Welt und bauen da irgendwas. Dann gibt es so zwei Handlungsebenen. So die eine ist, was passiert am Tisch selbst gerade und das andere, was passiert in dieser Welt gerade. Ja. Und für beide gibt es unterschiedliche Regeln und teilweise auch physikalische Regeln, die man gemeinsam besprechen muss. Wie verhalten wir uns hier gerade miteinander wo? Und das ist, glaube ich, nochmal was ja sehr, sehr spezifisch immer wieder besprochen werden muss, das Ganze auch ein bisschen komplexer macht.
Ja. Dazu vielleicht gleich noch eine Anschlussfrage. Würdest du das als, oder gibt es einen Wert, der quasi durch den digitalen Aspekt der Jugendarbeit noch hinzukommt?
Ein Wert, der hinzukommt.
Also, also neu hinzukommt quasi durch die Integrierung.
Das trifft ja nicht nur für Spiele zu, sondern überall, wo man sich digital bewegt, hat man ja so eine Art Anonymität. Also nicht unbedingt, aber manchmal halt. Mhm. Ne? Und dieses Umgehen damit, sowohl dieses, was ist okay hier zu sagen, was ist nicht okay, wo unterstütze ich vielleicht andere Leute, so eine Art Netiquette vielleicht. Mhm. Ne? Und oder sogar, wann muss ich mich selbst schützen? Wann darf ich hier auch nicht öffentlich auftreten? Wann sollte ich meine Daten bei mir behalten? In welchem Kontext? Mhm. Ich glaube, das sind Dinge, die kann man in kleinen Projekten ganz gut trainieren und auch in größeren halt wirklich zum Thema machen.
Ja, auch darauf anschließend fällt mir dann auch ein, diese Frage von Realität und Nicht-Realität. Also ist jetzt etwas, was ich in Minecraft gebaut habe, real oder nicht real, und wie fühlt sich das an, wenn es kaputt gemacht wird, sozusagen? Also ist das, wie viel ist das wert, was ich im digitalen Wert jetzt wirklich gebaut habe? Ist es nur ein Spiel oder ist es dann eben doch mehr als nur ein Spiel, sozusagen?
Mhm. Ja, Repräsentation fällt mir da auch noch ein. Ja. Also dass wenn man sich irgendetwas anguckt und dann darüber diskutiert, dass man dann aber nicht stehen bleibt, weil das ist halt so, sondern es halt wirklich hinterfragt. Also wir haben auch wahnsinnig viele Workshops schon gegeben, wo es um Character Design geht, wo man sich anschaut, wie sind halt bestimmte Personengruppen der Welt halt einfach abgebildet in Spielen. Mhm. Und also ist das realistisch oder nicht? Meistens nicht.
und besonders weibliche Charaktere.
Woran liegt das? Ne? Was kann man daran ändern? Und da landet man halt bei ziemlich vielen Themen, die halt so aus dem Spiel halt weit herausgehen, sondern halt drauf gucken, wie werden die halt eigentlich produziert oder wie sind generell Leute in der Welt abgebildet? Wie kann man das ändern? Und dann, ja, machen wir das ja meistens dann praktisch. Okay, lass mal diesen Charakter nehmen und lass den mal umbauen. Wie wäre der denn, wie wären diese Charaktere in richtig oder in richtig cool zumindest?
Ein Wert in der Jugendarbeit oder was viele JugendarbeiterInnen beschreiben von ihrer Praxis ist, dass sie gerne Safe Spaces schaffen wollen. Und quasi häufig ist die Angst da, dass im Digitalen so ein Safe Space nicht möglich ist. Matt, du hast schon so ein bisschen gesagt, ihr arbeitet mit einer Netiquette, aber wie kreiert ihr Safe Spaces?
Oder Safer Spaces.
Oder Safer Spaces, weil sie nie, nie völlig safe sein können. Ja. Wie geht ihr das Thema an?
Komplett unterschiedlich. Also alles, was in der Schule passiert, sind halt so Safe Spaces, was das angeht, oder? Weil das sind wir nicht, du bist nicht online unterwegs mit irgendwelchen Tools.
Ja, wobei halt in der Schule ist es dann auch nochmal so ein Unterschied von wegen, also da gibt es dann eher so ein starres Regelgerüst drumherum. Außer schulischen Workshops kann man da auch ein bisschen freier umgehen und sich auch mehr so ein bisschen auf die Gruppe einlassen. Okay, was brauchen wir hier überhaupt, damit wir uns alle wohlfühlen? Also an der Schule ist es so, dass die Schule bestimmte Regeln schon vorgibt. Und dann kann man eben noch versuchen, also teilweise muss man halt die Sinnhaftigkeit dieser Regeln auch erklären, warum diese Regeln existieren. Mhm. Manchmal ergeben die Regeln für einen selbst keinen Sinn. Das ist dann manchmal auch der Fall. Aber Safe Space ist auch so eine Sache, weil die Frage ist immer, okay, für wen genau soll dieser Space jetzt safe sein? Weil das ist ja ein bisschen auch, das kann sich ja auch unterscheiden, die Bedürfnisse unterscheiden sich da ja auch total. Für die einen ist es, fühlt es sich, ist eben ein digitaler Raum sicher, weil zum Beispiel, also für die einen fühlt es sich sicherer an, sich nicht live zu treffen sozusagen. Für die anderen ist es halt viel, viel besser, sich in einem Präsenz-Setting zu treffen. So. Und das ist immer so ein bisschen die Frage, okay, für wen ist es jetzt der Safe Space?
Das stimmt. Das ist die gute Überschneidung hin zur Digitalisierung, zu den digitalen Spaces dann letztlich. Genau, wir haben während der Pandemie auch Computerspielschulen online gegründet. Also es war ein Konzept, das so ein Ort an einer Bibliothek war in Hamburg und in Potsdam. Da haben sich Leute getroffen und in der Pandemie haben wir die beiden realen Orte in einen digitalen umgewandelt und waren auf einem großen Server dann gemeinsam. Und das ist spannend, weil wir hatten auch zuerst überlegt, wie machen wir das jetzt eigentlich? Welche Leute kommen da drauf? Wir wollten ja auch, dass neue Leute hinzukommen können, aber das ist halt anders als in einer Bibliothek, wo halt jemand reinkommt und dann sagt, ah, alles klar, du bist offensichtlich ein Kind gerade und nicht halt irgendein Name, wo sonst jemand dahinter stehen könnte. Ne? Also da haben wir uns auch mit Regeln ein bisschen beschäftigt, irgendwie so Dokumente ausfüllen, lalala, bis man dann da zugelassen wird. Und dann haben wir überlegt, was wir mit Namen machen. Also da hüpfen dann halt alle möglichen witzigen Namen halt rum auf diesem Server, aber wer ist das? Keine Ahnung. Aber vielleicht ist es auch okay, weil vielleicht wollen die Leute genauso angesprochen werden. Und da gab es dann schon auch so ein paar Leute, die sich halt auch einfach mit so einem Namen identifizieren, ohne dass der irgendwelche Geschlechtszuweisung, Aussehen, irgendwas haben. Ne? Man kann so aussehen, wie der Avatar halt gerade aussehen möchte und damit haben die sich halt wohlgefühlt und das war ein ganz spannender Punkt, dann nach der Pandemie sich in real dann nochmal wieder zu treffen, die Gruppe, die dann mittlerweile größer geworden ist. Alle Leute kannten sich schon, aber haben sich halt noch nie gesehen. Und Safe Spaces, genau, wir haben halt diese Regeln. Da gibt es auch viele, die in der EU schon festliegen. Also sobald man anfängt, auf Online-Plattformen mit Jugendlichen zu arbeiten, dann müssen die eigentlich über 13 sein. Das ist so ein ganz Basic-Ding. Und wir wollten natürlich auch sicherstellen, dass die Leute, die da sind, halt auch gut zueinander passen. Also manchmal hat man ja noch so Altersunterschiede da drin, auf die man achten muss. Mhm. Und haben das über Gruppen gelöst, dass die Älteren den Jüngeren halt mithelfen. Die achten dann natürlich selbst drauf, dass die Gruppe auch untereinander wieder gut funktioniert. Also die hatten dann halt also mehrere Safe Spaces für sich dann und legen halt auch selbstständig Regeln fest, wie sie miteinander umgehen wollen.
Ja, also, so Moderationsrollen
genau.
Quasi.
Ja, richtig.
Ja, das finde ich einen total wichtigen Punkt, dass sie halt auch selbst, dass die Jugendlichen selbst irgendwie eben auch diesen Safe Space mitgestalten können, sodass es für sie sinnvoll wird, dass sie selbst Regeln auch mitgestalten können und Feedback zu bestehenden Regeln geben können. Mhm. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Mhm. Ja, genau. Jugendliche selber fragen. Ich glaube, das ist wieder die Quintessenz am Ende.
Ja.
Wie wollt ihr euren Space haben? Was passiert, wenn sich jemand nicht an die Regeln hält?
Ja. Voll. Auch was du davor gesagt hattest, gutes Beispiel mit, dass so digitale Räume werden ja häufig als so viel so unsicherer und gefährlicher oder so von außen vielleicht wahrgenommen. Aber das Beispiel, was du gerade gemeint hattest, mit wo ihr den Server hattet, dass eben so digitale Räume eben auch manchmal eben die safere Variante sind im Gegensatz zur jetzt in real life. Mhm. Und das ist natürlich auch immer sehr auf den Kontext ankommt und wie du viel meintest, was jetzt quasi geschützt werden soll oder in welchem Kontext das agiert. Ja, voll gut, voll spannend.
Sehr spannend. Wir gehen zu der letzten Kompetenz, nämlich digitale Jugendarbeit strategisch planen. Ihr bringt ja beide unterschiedliche und gleiche Perspektiven mit. Fi, du hast gesagt, du gibst Workshops an Schulen und Matt ist eher in dem außerschulischen Bereich unterwegs. Und meine Einstiegsfrage für euch ist, was kann außerschulische digitale Jugendarbeit beitragen zu digitaler Bildung, was vielleicht in Schulen nicht möglich ist?
Fang an.
Okay.
Was ist nicht
genau,
möglich?
Genau, also ich habe so ein bisschen die Perspektive von beiden auch, weil ich dreimal die Woche eben an der Schule arbeite und dann zwischendurch dann auch mal wieder außerschulische Angebote gebe. Und es ist halt, also was ich halt an der Schule wahrnehme, ist, dass es sehr starr ist auf jeden Fall. Es ist die Institution Schule. Manche Sachen sind da einfach nicht, sind einfach nicht so möglich, beziehungsweise sie wären vielleicht möglich, aber nur mit sehr, sehr viel Kraftaufwand, wo sich dann eben die Frage stellt, okay, möchte ich gegen diese Mühlen kämpfen sozusagen? Von daher ist außerschulische Bildung da einfach total, total wichtig und außerschulische Organisationen können halt viel flexibler auch neue Inhalte umsetzen, ausprobieren und so weiter. Genau, und was halt auch, und die Freiwilligkeit ist natürlich auch ein ganz großes Thema. Wenn es ein freiwilliger Workshop fühlt sich, glaube ich, für viele Jugendliche einfach schon viel, viel besser an. Und als wenn sie in der Schule da sein müssen, sozusagen. Selbst wenn es an sich ein cooles Angebot ist.
Ja.
Der Vorteil in der Schule ist natürlich, dass man, also diese Unfreiwilligkeit letztlich selber, die macht ja auch, dass alle Leute halt von solchen Themen überhaupt erstmal was mitbekommen. Mhm. Also da erreicht man halt einfach alle. So in außerschulischen Angeboten ist immer das Problem, das kann halt super cool sein, aber dann erreicht man halt nur die Menschen dann halt auch oft, die sich halt genau für sowas schon interessieren. Also was, ja, also wo kriegt man halt die Leute hin? Ne?
Ja.
Und die Kombination daraus ist eigentlich das Spannende. So, wie kriegt man das hin, dass Schulklassen auch mal halt zu anderen Trägern halt mitgehen? Also, ne? Und da ist in den letzten Jahren, glaube ich, relativ viel passiert, aber noch nicht viel genug. Also das, ich sehe das auch so. So Schulen sind halt relativ starr und das ist so ein Krampfthema leider auch immer so. Ist dann so, Digitalisierung, dann müssen wir jetzt eine Technik anschaffen. Und dann, ja cool, dann wird halt irgendwie Technik angeschafft. Das dauert dann 5 Jahre, bis sie da ist. Und dann ist die Technik leider nach 2 Jahren wieder veraltet. Oder es ist halt zu wenig. Genau, es gibt halt so diese Hardware-Komponente, ne? Wo kann man hingehen? Außerschulische Organisationen sind da vielleicht moderner aufgestellt, irgendwie haben mehrere Sachen. Also ne? Warum nicht einfach da vorbeigehen und das da alles machen? Aber noch viel schlimmer finde ich halt die inhaltliche Auseinandersetzung damit. Und das ist ja losgelöst von Technik. Und die Kooperationen fließen nicht so leicht, wie man denkt, weil, also ich glaube, fast alle außerschulischen Bildungseinrichtungen würden gerne Dinge mit Schulen machen. Aber es scheitert an der E-Mail, die im Spam-Folder landet oder so. Oder an den Briefen, die nicht ankommen und ganz vielen anderen Problemen, die Schulen haben. Das ist ein bisschen schade und da kann man halt nur drauf hoffen, dass es halt eine stabile Finanzierung für außerschulische Einrichtungen gibt, die dann halt einfach den Atem lang genug haben, um halt einfach dabei zu bleiben und einfach, weiß nicht, über Werbekampagnen an Schulen zu kommen oder so, dass sich das halt rumspricht, dass es AGs gibt. Also dieses Angebot, was wieder in der Schule macht, ist halt einfach mal schon großartig, weil genau dieses Ding, also es ist ein Wahlpflichtkurs.
Ja, genau. Ja. Es ist im Rahmen der Ganztagsbetreuung, also im Prinzip decke ich zusätzliche Stunden ab, die Schule quasi anbieten muss in der Betreuung, aber es ist fest in den Stundenplan integriert. Es geht also auch wirklich schon vormittags los. Es ist keine reine Nachmittagsbetreuung. Mhm. Und es ist ein Wahlpflichtangebot, also die SchülerInnen können sich für verschiedene Angebote entscheiden, aber sie müssen sich für eins entscheiden.
Wir sind ja im Kompetenzbereich digitale Jugendarbeit strategisch planen. Matt, du hast schon so ein bisschen angeteasert. Wie kann man Synergien bilden zwischen den verschiedenen Akteuren der digitalen Bildung? Also wir haben schon über Schulen geredet, aber auch Bibliotheken sind ja quasi auch ein Ort der digitalen Bildung oder NGOs. Wie kann man da strategisch gut zusammenarbeiten, um das Thema voranzubringen? Was sind da eure Erfahrungen?
Jetzt über alle Orte hinweg, meinst du? Ja.
Oder überhaupt Synergien zwischen verschiedenen Akteuren in diesem Bereich?
Ich glaube, es braucht einfach nur die Offenheit. Ich kann da kurz ein bisschen ausweichen auf ein anderes Projekt, in dem das sehr gut läuft. In der Code Week gibt es immer so 3 Komponenten von Leuten, die da zusammentreffen müssen. Das ist einmal jemand, der einen Ort zur Verfügung stellt, jemand, der Ahnung hat von dem Thema und jemand, der Geld gibt. Und diese 3 Faktoren sind, glaube ich, ganz gut. Und da sind, ich glaube, die Bibliotheken mit am weitesten, ehrlich gesagt. Mhm. Also die Bibliotheken haben sich seit Jahren darauf und im besten Fall vorbereitet, dass sie halt nicht mehr nur Orte sind, die Bücher haben, sondern auch andere Dinge tun. Und da gibt es halt Platz, da gibt es halt viele Jugendliche, die mit hinkommen. Und das ist auch, glaube ich, ein guter Ort, wo meiner Wahrnehmung nach viele außerschulische Organisationen dann halt auch immer eingeladen werden, Angebote zu schaffen, auch Angebote langfristig zu verstetigen. Und damit trägt man das dann so ein bisschen mit in die Breite.
Fi, was ist deine Erfahrung?
Sagen, da habe ich, glaube ich, noch nicht so die extreme Erfahrung, was so strategische Streuung auch angeht. Da stehe ich, glaube ich, noch zu sehr am Anfang.
Ich habe eine weitere quasi Zusatzfrage. Oder, also ich musste mal daran denken, dass wir mit unserem Train the Trainer Event auch einmal einen Besuch in einem örtlichen Jugendclub gemacht haben. Und das war eben in Niedersachsen, in Bad Bevensen. Und da ist mir auch nochmal so aufgefallen, was, glaube ich, auch so offensichtlich ist, wenn man darüber nachdenkt, die Unterschiede zwischen Jugendeinrichtungen mehr im ländlichen und mehr im städtischen Bereich. Und ich wollte so ein bisschen fragen, habt ihr Erfahrungen mit den Unterschieden und wie würden zum Beispiel sich Strategien verändern, wenn sie in einem anderen, eher in einem ländlichen oder in einem städtischen Gebiet sind?
Hm. Die Computerspielschulen, mit denen hatten wir tatsächlich genau dieses Problem, wenn ich mich recht entsinne. Da ging es nämlich darum, dass es ja eigentlich deutschlandweit ist. Ne? Also es ist das Internet, jeder kann teilnehmen, irgendwie dieser Raum ist offen für alle. Mhm. Aber sobald eine Finanzierung dazu kommt von einem Jugendhaus, von irgendeiner Region irgendwie, dann muss man nachweisen, dass das für Jugendliche dieser Region ist. Also Online-Projekte sind dann halt ganz schwierig, weil, ja, wo kommen denn die Leute her? Und dann landet man in Details wie, okay, wir haben jetzt 10 Jugendliche hier aus unserer Region, aber halt 30 von irgendwo anders. Ist das noch in Ordnung? Weil die bezahlen wir ja dann eigentlich mit. Und das ist eigentlich das Spannende. Also gerade im ländlichen Raum, Leute wohnen ein bisschen weiter auseinander, aber kommen halt über digitale Sachen zusammen. Und in dem Fall wachsen sie sogar digital zusammen mit Leuten, die halt sonst wo in Deutschland sitzen, was halt total, ja, großartig ist. Da gibt es halt ganz viel Potenzial, was halt aktuell noch durch so verschiedenste Regelungen einfach blockiert wird. Die Balance ist vielleicht das Interessante dann daran zwischen arbeitet man digitalisierungsmäßig auf dieser Basisebene, also man probiert die Gruppe, die man hat, auf digitale Füße zu stellen und ist da langfristig unterwegs, oder guckt man sich halt mehr spezielle Sachen an, wie kauft sich halt 20 VR-Brillen und macht ein cooles VR-Projekt damit oder richtet sich einmal komplett neu ein mit irgendwie neuen Rechnern, dann kann man da für eine Weile lang fahren, aber es muss halt parallel so begleitet sein. Wo trifft man sich so in der Mitte? Wie kriegt man das langfristig hin? Wie nimmt man die Jugendlichen mit, dass sie da drin dann aktiv bleiben?
Matt, ich glaube, ich stelle die Frage, die du gerne gehabt hättest. Ja. In der außerschulischen Jugendarbeit und im NGO-Bereich ist ja häufig, dass Dinge von unten heraus einfach passieren. Jemand hat eine Leidenschaft und startet ein Projekt. Aber manchmal ist strategische Planung auch wichtig. Warum?
Genau, also wenn ich eine Strategie auf irgendwas ausrichte, dann irgendwie, wie kriegt man den ersten Punkt hin? Wie kommen die Leute da rein? Und wie liefert man Ansätze, dass die Jugendlichen selbst da aktiv werden können? Mhm. Das ist vielleicht noch eigentlich das Wichtigste irgendwie, dass man überlegt, wie mache ich das nicht allein, sondern wie gebe ich Macht halt wieder ab in diesem Raum? Dann hast du halt vielleicht 1-2 Personen, die brennen dafür, die machen irgendwas und dann sind die halt irgendwie wieder weg und dann fällt halt alles. Und genau, also wie kommt man halt zur Nachhaltigkeit dann schnell hin? Mhm.
Ja, ich finde, die Nachhaltigkeit ist da ja irgendwie ganz wichtiges Thema, dass das eben weitergeführt wird. Was ist ja auch so ein bisschen eine Ressourcenfrage im Prinzip. Also wie viel, ich kann total viel Planung und Vorbereitung und Arbeitszeit und Herzblut in ein Projekt stecken und dann hinterher scheitert es daran, dass es halt bei niemandem ankommt, weil ich mich nicht damit beschäftigt habe, was die Zielgruppe überhaupt will und wie ich die Zielgruppe erreiche.
Mhm. Genau. Und ansonsten ist es darüber hinaus einfach nur, dass man auch die richtigen Themen einstreut. Also so diese Frage, die ich vorhin im Kopf hatte, irgendwie, ne, wie, warum sollte man das dann eigentlich tun? Irgendwie ist ja genau dann dieses Argument, wir haben Leute, die dafür brennen, cool, dann machen die das. Aber die haben immer Probleme, Finanzierung dafür ranzubekommen für verschiedenste Sachen. Die Frage irgendwie, man hat dann dieses Stigma, ja, wir müssen jetzt Digitalisierung halt noch machen, ja, das ist dann ein bisschen lustig und das ist ja halt da, wo die Jugendlichen sind, die muss man abholen, wo sie sind, ne, so diese Sprüche kommen dann. Aber was dann halt selten mit reinkommt, ist halt, ja, die Räume existieren und die sind halt voll von Populismus. Jugendliche wissen teilweise halt nicht, wie man Fakes von Fakten unterscheidet. Die kennen das nicht als Raum, den man sich selbst aneignen kann, in dem man kreativ sein kann. Und das sind halt einfach mal, es ist fatal, wenn man das halt nicht macht und das abtut als so ein Add-on, was man jetzt machen kann, wenn man möchte. Ich glaube, es ist muss in sämtlichen Sachen mit drin sein, auch wenn man analog arbeitet und nicht digital.
Letzte Frage für diesen Blog zur strategischen Planung. Ihr habt angesprochen, dass Förderprogramme manchmal kollidieren mit dem, was man in der digitalen Jugendarbeit macht. Was für Wünsche habt ihr für Förderprogramme? Wie sollten die angepasst werden und wie sollten die aussehen, damit ihr eure Arbeit cool machen könnt?
Was wünschst du dir für die Schule?
Gebt uns mehr Geld. ja, das ist dieser Förderdschungel. Ich glaube, das ist ein extremes Thema, was ich bisher auch nur so ein bisschen überwiegend aus der Ferne beobachte und mir denke, oh Gott, das wäre ja furchtbar kompliziert. Also ich seh schon ein, dass Förderungen an Bedingungen geknüpft sind, aber eben so dieses extreme Kollidieren ist dann echt eine Schwierigkeit. Und auch so diese Sache, dass man sich eben jedes Jahr erneut darum bemühen muss und gucken muss, okay, wir wollen, dass das Projekt weitergeht, aber
wie?
Ja, wie? Wo kommt das Geld her?
Ja, Langfristigkeit ist echt so ein Ding. Viele Förderprogramme sind so Anschub quasi. Ne? Man kann das halt dann einmal machen und dann soll es halt laufen. Aber so eine Community kriegt man halt nicht aufgebaut innerhalb von einem Jahr, die nachhaltig dann weiterläuft, dann ohne irgendwelche finanziellen Mittel. Also ich würde mir tatsächlich für uns, wir sind seit 17 Jahren so aktiv und es gibt halt einfach keine Grundfinanzierung für sowas. Also jedes Jahr, auch mit unserem Playfestival, müssen wir also mehrere Förderanträge schreiben, mehrere Leute zusammentrommeln, damit man das überhaupt finanzieren kann. Und sämtliche Projekte, die wir halt unterjährig machen, sind halt auch meistens projektfinanziert. Und das ist so ein bisschen schade, dass es da halt nicht irgendwie so einen größeren, das ist jetzt Wunschdenken, einen größeren Topf gibt, irgendwie, wo halt einfach Geld bereitsteht, aus dem man schöpfen und einfach seine Arbeit machen kann.
Ganz im Gegenteil sogar, Budget für Jugendarbeit wurde gekürzt.
Und ja, genau. Ja. Und selbst wenn es solche Sachen gibt wie, wie hieß das, für Schule, Schulpakt, Pakt Schule? Digitalpakt. Ist ja so lustig zu beobachten, immer wie zwar Geld zur Verfügung steht, aber dann halt so komplex alles gemacht wird, dass es halt einfach nicht abgerufen werden kann.
Ja.
Das ist schade. Da ist sehr viel Raum nach oben.
Hast du noch eine Frage?
Ich bin gesättigt.
Gesättigt. Oh, das ist eine fantastische Überleitung, denn wenn man ganz doll satt ist und sich überfressen hat, dann kann manchmal ein Espresso helfen. Und damit leiten wir über in unseren Abschluss. Unseren Abschluss der heutigen Folge, wie immer in unserem Podcast hier, das hat mittlerweile echte Tradition, kommt zum Schluss unser sogenannter digitaler Espresso. Hierbei wollen wir dann die Digitalisierung nochmal richtig schmackhaft machen und auch so das Gespräch mit einer letzten Frage so ein bisschen ausklingen lassen. Wir haben in der heutigen Folge über Jugendarbeit und Digitalität gesprochen. Daher ein bisschen an euch die Frage, was war denn so das belohnendste Erlebnis in eurer digitalen Jugendarbeitspraxis?
Oh, ich habe was sehr Gutes. Das normalerweise, wenn wir deutschlandweit so Workshops machen, ne, dann fährt man irgendwie in eine Stadt hin, einen Tag lang, dann macht man da was und dann fährt man irgendwann wieder zurück. Relativ aufwendig. Und das Beste, was mir passiert ist, war, ich hatte einen Workshop, ich lag im Bett, ich bin aufgestanden, ich habe meine VR-Brille angezogen. Die Kids ploppten alle um mich ringsrum auf, wir haben gemeinsam einen Escape Room gebaut, dann haben wir Tschüss gesagt und ich habe mich wieder ausgelockt, die Brille abgenommen und wieder ins Bett gelegt. Und das war der entspannteste Workshop und gleichzeitig der kreativste und immersivste. Ich würde mir wünschen, dass mehr Dinge so funktionieren. Das war wirklich sehr schön.
Das erinnert mich sehr an Ready Player One. Buch, und da gibt es auch einen Film dazu, wo eben auch so sehr viel in dieser digitalen Welt stattfindet, über VR-Brillen und eben so. Mega, das klingt fantastisch, klingt nach einem Traum.
Ich bin gerade am Überlegen. Das Einzige, was mir gerade einfällt, ist halt nicht unbedingt digital, sondern hatte mit Pen Paper dann zu tun. Okay, dann kann ich das mal zuerst erzählen. Vielleicht fällt mir noch was wirklich Digitales ein. Aber das war, da habe ich dann auch in der 9. Klasse die Einführung in den Game Design Kurs gestartet. Und ich lasse sie am Anfang immer so ein bisschen Themen wählen, die ich ihnen vorschlage. Aber sie dürfen eben auch eigene Themen vorschlagen, wenn sie irgendwas haben. Und da kam dann der Vorschlag, ja, lass Dungeons & Dragons spielen, ich kann leiten, ich habe alles vorbereitet, Abenteuer, ich bringe alles mit, Würfel und so weiter. Und ich meinte dann, ja, mach, cool. Ja, dann konnte ich mich, ich glaube, drei dieser Kursstunden konnte ich mich zurücklehnen und habe einen eigenen Charakter gespielt. Und der Schüler hat ein kleines Abenteuer für uns geleitet, das war toll.
Das klingt fantastisch. Ist ja auch so Selbstwirksamkeit.
Total.
Voll schön.
Das waren Matt und Fee von Creative Gaming, die mit uns heute über Digitalität und Jugendarbeit gesprochen haben. Wollt ihr noch mal kurz ins Mikrofon sagen, wo man euch findet und eure spannende Arbeit verfolgen kann?
Ich glaube, das Einfachste ist bei creative-gaming.eu. Das ist unsere Webseite, da stehen alle möglichen Dinge drauf, die wir so tun. Gibt es auch Termine, wo man uns das nächste Mal findet. Und dann noch playfestival.de, das ist das Festival, was wir dann machen. Das ist alles miteinander verwoben, aber das ist auf jeden Fall sehr bunt und gut zu sehen und mitzumachen.
Ja, das lohnt sich auf jeden Fall auch zum Playfestival zu kommen.
Wann findet es statt und wo?
Es findet auf jeden Fall in Hamburg statt, es findet im November auch statt. Wir wissen noch nicht ganz konkret wann, aber meistens ist es auch mit an einem Wochenende. Und ja, das stimmt, das ist eigentlich mit der beste Einstieg, weil man kann hinkommen. Es gibt eine große Ausstellung, wo man all diese kreativen Spiele sehen kann und also wirklich sehr viele Dinge zum Mitmachen. Also genau diese, wenn man sich diese Frage stellt, wie kann ich mit digitalen Medien kreativ arbeiten, auch mit Jugendlichen, kann man da hinkommen, dass aus dem Perspektive der Älteren wahrnehmen, mit wie man damit arbeitet. Man kann aber direkt auch Jugendliche beobachten, wie sie das tatsächlich tun. Da kommt alles zusammen.
Ja, cool, mega. Dann natürlich ein großes Dankeschön an euch nochmal und auch ein großes Dankeschön an unsere ZuhörerInnen. Wir hören uns dann bei der nächsten Podcast-Folge und falls euch unsere Arbeit mehr interessiert, könnt ihr mehr auf Twitter @freiraumdigital und auf Instagram @freiraum.digital oder auf unserer Webseite digitalejugendarbeit.de finden.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.